Sie hören Dispot, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.
Hand aufs Herz an alle Männer da draußen. Wann habt ihr euch eigentlich das letzte Mal aktiv mit eurer Prostatagesundheit beschäftigt? Für viele Männer ist das ein Thema, das man ja ganz gerne verdrängt. Dabei spielt die Früherkennung eine entscheidende Rolle, gerade beim Prostatakrebs, der häufigsten Krebserkrankung bei Männern. Darum wollen wir heute darüber sprechen, was denn eigentlich der PSA-Wert aussagt, wann ein MRT sinnvoll ist, welche modernen Behandlungsmöglichkeiten es gibt, muss eigentlich immer gleich operiert oder abgeschält werden oder kann man da nicht auch erstmal abwarten? Licht ins Dunkel bringt mein heutiger Studiogast, Dr. Peter Weib, Chefarzt der Urologie im Diakonieklinikum Jungstilling. Schön, dass Sie wieder einmal bei uns sind. Und damit auch herzlich willkommen Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu dieser neuen Podcast-Folge. Am Mikrofon begrüßt Sie heute Tabea Stoffers. Wir steigen mal gleich ein ins Thema, Herr Dr. Weib. Warum ist das Thema Prostatagesundheit für Männer so wichtig?
Ja, also im Grunde aus zwei verschiedenen Gründen ist das Thema wichtig. A ist natürlich Prostatakrebs eine der häufigsten Krebserkrankungen des Mannes. Und ich sage ja immer, wir müssen ja nicht alles machen, aber wir müssen vielleicht die wichtigen Dinge tun. Und ich versuche den Männern eigentlich immer drei Dinge mit an die Hand zu geben, wo ich sage, gehen Sie vielleicht zur Früherkennung bezüglich der Prostata, gehen Sie zur Darmvorsorge und gehen Sie regelmäßig vielleicht mal zum Zahnarzt. Mehr kriegen Männer an der Stelle wahrscheinlich auch nicht hin. Aber wenn Sie das gemacht haben, haben Sie schon mal die häufigsten Erkrankungen sozusagen abgedeckt. Ne? Und wie gesagt, gerade die zweite Nachricht ist die, dass sich Prostatakrebs gerade am Anfang, da wo er sich gut heilen lässt, eben nicht so erschließt, sondern wir müssen ihn aktiv suchen. Und das können wir nur machen, wenn der Patient auch irgendwie mal bei uns vorbeikommt.
Ab welchem Alter empfehlen Sie das?
Oh, das ist relativ einfach, weil grundsätzlich ab 45, 45. Lebensjahr heißt einsteigen. Die aktuellen Daten, die es jetzt gibt, und ganz spannend war jetzt gerade nochmal in London, der Europäische Urologenkongress ist gerade zu Ende gegangen. Da gibt es aus Deutschland eine wahnsinnig gute Studie, die haben die Düsseldorfer so ein bisschen initiiert, Peter Albers, über 40.000 Männer einbestellt. Und da sieht man, dass diese Früherkennung mit 45, vielleicht können wir da gleich nochmal drüber sprechen, sehr sinnvoll ist. Einzige Ausnahme ist, wenn man es in der Familie hat, also Vater, Großvater, also im Grunde eine Krebsfamilie ist, Prostatakrebs da bekannt ist, oder People of Color, dass die mit 40 besser schon zur Früherkennung gehen. Also das ist die einzige Ausnahme, sonst einfach 45 heißt antreten.
Bei der genetischen Belastung jetzt nur Prostatakrebsfälle in der Familie oder generell?
Also die Krebs? Daten, die jetzt in der Studie erhoben worden sind, sind für Prostatakrebs erhoben. Also die sind robust. Aber man weiß ja eigentlich so ein bisschen, dass Tumore häufig über Banden spielen. Und dass man, wenn man erhöhtes Krebsrisiko hat, es gibt ja so richtige Tumorfamilien, die haben Bronchial, Mama, alles Mögliche an Karzinom, ist es ja auch nicht dumm, wenn man vielleicht mal früher gucken lässt. Aber die robuste Evidenz, wie es so schön medizinisch heißt, die haben wir halt für die Prostatakrebspatienten an der Stelle.
Jetzt sagt man Männern ja nach, dass sie ihr Auto manchmal besser pflegen und Scheckheft geprüft das Auto immer ist, aber so die eigene Gesundheit nicht so ernst genommen wird, weil die Vorsorge nicht so im Fokus ist, sage ich mal. Woran liegt das?
Ja gut, ich meine, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass das liegt so ein bisschen daran, dass Männer ja grundsätzlich eher so eine Reparaturmentalität mitbringen und nur wenn irgendwas kaputt ist, dann muss man es auch reparieren. Und dass man jetzt so proaktiv denkt, dass vielleicht in den nächsten 10 Jahren mal was kaputt gehen könnte, ist mehr so nicht unser Ding. Und es wird ja auch nicht gefördert, weil ich sag mal, Früherkennung bei der Frau, ja, ganz durchdekliniert, Frauen werden angeschrieben, gehen zur Mammographie-Einheit, hochprofessionalisiert. Und auch da, kleiner Einschub nochmal, die Daten für die Prostata sind mindestens genauso gut wie für das Mammakarzinom der Frau. Das heißt, das greift eigentlich gar nicht mehr so. Das, was früher so in den Köpfen drin war, wo man sagt, oh, lohnt sich doch nicht und die machen ja alle nur und finden irgendwelche nicht signifikante Tumore, sind alles am Märchen, weil wir sind heute viel weiter von den Daten. Und vielleicht für die Männer, die das hören, sagt, geht da hin und die Daten sind, wenn man es so macht, wie wir es vielleicht gleich noch erklären, mindestens genauso gut wie für die Frauen, die zur Brustkrebsvorsorge gehen. Wahrscheinlich an verschiedenen Stellen sogar einen Tacken besser.
Was gehört denn zu der Früherkennung genau? Ganz kurz nochmal.
Ja, und auch da ist es so, dass wir mittlerweile einen ganz niederschwelligen Zugang, das ist ja auch meist so diese Hürde, wo Männer, wir haben das eben noch nicht gesagt, Männer haben ja unheimlich auch Angst vor dieser Tastuntersuchung, ne? Wo die hingehen, oh, da gehe ich hin und hab mir in den Po gefasst und so weiter und dann erzählen sie es dann ihren Freunden und keiner will mehr dahin. Gott sei Dank sind wir da vorbei. Wenn wir jetzt nochmal die Rolle rückwärts machen auf den Europäischen Urologenkongress in London, wurden auch nochmal Daten gezeigt dazu, die wir aber auch schon ein bisschen länger kennen. Das heißt also, für dieses Thema der eigentlichen Früherkennung brauchen wir diese Tastuntersuchung gar nicht. Mhm. Das heißt, ich versuche den Männern das immer so zu erzählen, stellen sich vor, wir gehen samstags ins Stadion, FC oder BVB, große Stadion. Und da, wo wir reingehen, hier Leibesvisitation, wir werden abgetastet, müssen die Karte zeigen. Bei der Gelegenheit wird uns doch Blut abgenommen. Wir gehen rein, in der Halbzeitpause leuchtet bei allen im Stadion ein Birnchen auf dem Kopf auf, die einen PSA-Wert von über 3 haben. Die müssen in der Halbzeitpause nochmal runter, die kriegen nochmal Blut abgenommen. Und am Spielende wird nochmal geguckt, wer übrig bleibt. Und alle, die einen kontrolliert erhöhten PSA-Wert haben, also in unserem Bild, wo das Birnchen noch leuchtet, die müssen zu jemandem gehen, der das hauptberuflich macht, sprich Urologe am besten. Und dann kommt auch die Tastuntersuchung dann auf die Bühne, weil da muss man halt gucken, ist da vielleicht ein Tumor, den man schon tasten kann? Das hat ja vielleicht eine ganz andere Strahlkraft wie in der eigentlichen Phase, dass wir jetzt einen Mann haben, wir machen eine Tastuntersuchung und wir finden dann auch nichts, er hat zwar einen erhöhten PSA-Wert, wir finden aber nichts. Das sind eigentlich dann die Idealpatienten, die wir weiter verfolgen und wo wir dann als nächsten Schritt auf jeden Fall ein spezielles MRT machen würden. Wobei man sagen muss, in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern immer noch nicht bezahlt. Das müssen die Patienten sich leider noch im Moment selbst kaufen. Ist aber im Grunde der nächst kluge Schritt. Mhm. MRT jetzt im Grunde in dem Sinne, dass wir alle Männer von der Straße, also an diesem Stadionbild zu bleiben, dass sie erst durchs MRT müssten, bevor sie den PSA-Wert machen, grundverkehrt, weil dann erzeugen sie nur Hausnummer. Sie brauchen diesen Filter vorher, dass sie sagen, ich selektioniere erstmal die, die in der Risikogruppe sind, also kontrollierter PSA-Wert über 3. Mhm. Ja, und damit wird da auf einmal ganz viel Ordnung reingebracht. Und damit brauchen sie auch am Ende, weil das MRT vielleicht auch nochmal als lebensnahes Bild kann man sich vorstellen, wie eine große Maschine, wo wir diese Risikomänner durchfallen lassen müssen. Also im Stadion, die mit den leuchtenden Birnchen auf dem Kopf, ja, die fallen alle durch das MRT. Wir gehen davon aus, dass im MRT jemand sitzt, der Ahnung davon hat, der das gut kann, hochprofessionell macht, die richtige Maschine hat. Und beim Durchfallen durch dieses Siebchen bekommen die eine Zahl auf die Stirn gestempelt, von 1 bis 5. Und steht da auf der Stirn 1 bis 2, heißt das, du kannst nach Hause gehen. Steht da eine 4 bis 5, heißt das, du musst zu deinem Urologen gehen und der muss mit dir sprechen über eine Prostataprobenentnahme. Und 3 heißt, wir haben keine Ahnung.
Wiederkommen vielleicht.
Wiederkommen. Ja, doch mal genau gucken. Man kann dieses, wir haben keine Ahnung, natürlich auch weiter professionalisieren, aber dafür braucht man, das kann man jetzt so im Grunde nicht so verknappen, wie ich die anderen Dinge verknappt habe. Also wir finden da eine Lösung, aber entscheidend ist schon mal, dass die diesen Stempel 1 und 2 bekommen, dass sie nicht erstmal weiter diagnostiziert werden müssen, weil die ein Risiko haben von vielleicht 11% oder so.
Sind das dann nur kleine Dinge, die man im MRT sieht oder?
Nein, also das MRT hat die Stärke, dass es eine perfekte Bildgebung eigentlich für unsere Fragestellung ist. Und das MRT findet klinisch relevante Hochrisikotumore. Und das ist ja genau das Ding, was wir haben, weil wir haben ja viele Männer ab 50 haben Prostatakrebs. Die erkranken dabei im Leben nie dran. Die nehmen das mit ins Grab. Die wollen wir gar nicht finden, weil das macht hinterher die Übertherapie. Kommen wir, glaube ich, auch nochmal gleich drauf. Aber das ist so ein bisschen der Punkt, dass das MRT uns die rausfiltert. Und wir haben über 30% der Männer, die dann halt in dem MRT danach durchatmen können und sagen, puh, ich habe es gemacht und haben das einmal durchlebt, wie das vielleicht ist. wenn man Prostatakrebs haben könnte, aber könnte jetzt erstmal sagen, okay, ich gehe jetzt jedes Jahr in die Kontrolle und wir gucken dabei. Und das ist unheimlich gut, weil das sind alles Männer, die haben wir früher alle biopsiert und haben vielleicht auch Tumore gefunden, die wir gar nicht finden wollten. Ja, also genial
also
eigentlich.
Zuerst kommt also die Blutuntersuchung und dann, wenn es, Sie haben eben das Beispiel vom Stadion gesagt, dass dann quasi in der Halbzeitpause, also sage ich mal nach einer kurzen Zeitspanne, der PSA-Wert plötzlich gesunken sein kann.
Ja, das können ja Messfehler sein. Ja. Also das ist ja im Labor so, Sie haben eine gaußsche Verteilung, Sie können einen Messfehler haben, Sie können, also die Halbzeit ist zeitlich, es ist sehr verknappt. Also wenn Sie diesen PSA-Wert vielleicht innerhalb von 3 Monaten kontrollieren. Wenn die Halbzeitpause 3 Monate dauern würde, sagen wir, um das mal noch ein bisschen zu präzisieren an der Stelle, danke dafür, dann haben wir ja irgendwie noch keine Zeit verloren. Ja. Aber entscheidend ist halt einfach, dass man auf einem Wert nichts aufbaut, sondern ein Wert ist kein Wert. Wenn er kontrolliert ist und er bestätigt sich, dann sollten wir mal einfach gucken, wer kann uns denn so ein gutes MRT machen.
Was sagt der denn eigentlich aus? Also ist das ist ja kein Entzündungswert oder so.
Also PSA-Wert ist einfach, ich habe das mal, ich weiß gar nicht, ob das hier in einem Podcast war oder in einem vorangegangenen. Also die Prostata ist ja sozusagen wie eine Frittenbude oder eine Servicestation oder ein Kiosk, wo Leute sich stärken können. Und da gibt es verschiedene Produkte an diesem Kiosk. Und unter anderem gibt es das PSA-Molekül. Und das PSA-Molekül ist halt so ein Stoff, der hat eine gewisse Aufgabe. Der macht zum Beispiel, also nach dem Geschlechtsverkehr, der Samen ist am Anfang sehr zäh. Und damit die Spermien halt befruchten können, wird das so flüssiger. Und das macht PSA. Und damit ist er aber schon beschrieben. Das heißt, wir wissen, das ist ein Molekül, ein Eiweiß, der nur in der Prostata vorkommt, der aber kein Tumormarker ist. Mhm. Ja, und der korreliert so ein bisschen mit dem Volumen. Das ist, glaube ich, auch so eine Erkenntnis der letzten 30 Jahre, dass einer der wichtigsten Parameter ist, dass man diesen PSA-Wert ins Volumen, also zum Prostatavolumen in Relation setzt. Also wir sprechen von der PSA-Dichte. Also wenn eine Prostata größer ist, produziert die mehr von diesem PSA-Molekül wie eine kleine Drüse. Ja? Beispiel 20 Gramm Drüse oder 20 Kubik, PSA 2 würde gut passen. Eine 80 Gramm Drüse kann einen PSA-Wert von 8 machen, kann immer noch normal sein. Trotzdem bleibt das, was ich gesagt habe, gesagt, über 3 muss man gucken, weil wir müssen erstmal gucken, hat er vielleicht die Prostata vergrößert oder hat er vielleicht eine Entzündung oder hat er ein Karzinom. Das macht das so schwierig. Und diese Kontrolle von dem Wert ist halt so, vielleicht ist er gerade vorher Fahrrad gefahren, war mit seinem Freund, haben sie die erste Mountainbike-Tour gemacht und er war montags dann zur PSA-Kontrolle oder hat am Wochenende Geschlechtsverkehr und der Wert ist so hoch. Das kann das alles beeinflussen, deswegen immer kontrollieren. Mhm. Und keine Panik bekommen, wenn er einmal zu hoch ist. Ne?
Wie gehen Sie denn damit um, wenn Sie dann einem Mann sagen müssen, dass da wahrscheinlich oder dass der Verdacht da ist, dass Prostatakrebs vorhanden ist?
Wie ich persönlich damit umgehe.
Wie Sie ihm das vermitteln.
Ja, ich versuche das möglichst professionell zu tun, sondern ja, also das ist ja auch so, das ist vielleicht nochmal ein ganz interessanter Teil Ihrer Frage, weil wenn die Männer dann zu mir kommen, also die dann bildlich gesprochen auf dem Stuhl sitzen, die haben so eine Pirates 4-5-Läsion. Und die Männer, die da sitzen, die haben wahnsinnige Angst. Die denken, ich habe jetzt Krebs, ich muss morgen sterben. Und das ist mitnichten so. Ja, mitnichten ist es so. Und wir haben, ich hatte eben mal von dieser Düsseldorfer Studie, Peter Alberts ProBase, super Studie aus Deutschland. Und was mich in meinem Leben so ein bisschen begleitet, ist eine Studie, die ist in Rotterdam entstanden, Professor Schröder. Das sind wir weit über 25 Jahre, läuft diese Studie schon. Ich sage immer, der hat eigentlich einen Nobelpreis verdient und der hat einfach Männer gesammelt, wie andere Briefmarken sammeln und hat diese Daten gesammelt in einer sehr, sehr großen Früherkennungsstudie. Und wir sind im hohen sechsstelligen Bereich mit diesen Männern. Und nach und nach kam dann mal das MRT dazu, da kam die Fusionsbiopsie dazu. Und die ganzen Daten sind in dieser riesen Datenbank, Big Data. Und wenn wir da eine Analyse machen von diesen Daten, das können wir für jeden Patienten machen, der bei uns auf dem Stuhl sitzt, haben wir im Vergleich zu KI, wo man das manchmal gar nicht nachvollziehen kann, wie kommt denn die KI zum Ergebnis, haben wir hier eine sehr seriöse Aussage, die wir bekommen, weil wir haben robuste Daten. Und wir können mit solchen Risikokalkulatoren, können wir halt sagen, der Mann ist von mir aus 60 Jahre, der hatte jetzt einen PSA-Wert von 4, der hat ein Drüsenvolumen von, was weiß ich, 30 und hat in dem MRT Pirates X. Und das kann man dann ausrechnen und dann sagt der Rechner hinterher, ich weiß es nicht, ich habe es jetzt gerade nicht gerechnet, aber der sagt uns dann, gut, der hat ein Risiko vielleicht von 34%, dass er einen Karzinomnachweis hat. Und da gibt es immer noch eine zweite Zahl, dass das halt entsprechend relevant ist, dass man es behandeln muss und so weiter und so fort. Die erste Zahl ist zunächst erstmal für die Männer meist die wichtigere, weil die dann erstmal feststellen, ich habe ja eigentlich nur ein Risiko von vielleicht 34, 35 oder ich sag mal 49% Münzwurf, dass er Karzinom ist. Und das finden wir raus. Das finden wir dann halt durch eine entsprechende Technik raus in der Biopsie. Und da sind wir mittlerweile, glaube ich, sehr, sehr gut, das auch sicher über die Ziellinie zu bringen. Und ja, meist ist das erstmal schon eine Riesenentlastung, wenn die Männer sehen, ich habe erstmal nichts. Und wenn die dann untersucht werden und haben auch keinen Tastbefund und dass man dann erstmal sieht, naja, wir sind da vor der Welle. Also wir kommen hier nicht zu spät, weil da jemand geschludert hat, ist nicht gegangen und so weiter. Das sind die schlimmen Erkenntnisse, wenn die Leute sagen, ah, ich wollte schon immer gehen und ich war mal vor 7 Jahren und da bin ich aber nicht mal gegangen. Also dieses schlechte Gewissen, was die Männer dann da einholt, das ist auch nochmal schlimm. Deswegen versuche ich den Leuten auch immer zu raten, geht dahin. Und je nachdem, wie ein PSA-Wert ist, wenn der jetzt unter 1 ist, braucht man ja auch nur alle 4 Jahre mal zum Urologen zu gehen. Mhm. Ja, das ist ja völlig entspannt.
Also erhöht sein kann er durch was anderes, aber wenn er niedrig ist, ist es auf jeden Fall.
Wenn er unter 1 ist, ist das schon mal sehr, sehr gut. Also da haben sie ein Risiko, das ist sehr, sehr gering. Es gibt auch bei Werten unter 1 ganz, ganz selten spezielle Form. Aber wenn man es jetzt mal so sieht, und da hat uns ja diese ProBase-Studie extrem geholfen, das würde ich jetzt mal hier vernachlässigen. Also Werte unter 1 sind schon ein Segen, wenn man die hat. In dem Alter, wo wir eben gesprochen haben, also diese 45- bis 50-jährigen Männer.
Muss jeder Prostatakrebs sofort behandelt werden?
Auf gar keinen Fall. Und das ist ja auch im Grunde die Sache, die zweite Seite der Medaille. Wenn wir hier über Früherkennung sprechen, haben wir immer noch Patienten dabei, wo wir im Grunde Prostatakrebs finden, den wir aber eigentlich gar nicht behandeln müssen. Also eine Überdiagnose. Vielleicht. Wir wissen es nicht. Aber es gibt so welche, wo man sagt, könnte sein. Und dem muss man ja auch gerecht werden, damit man halt jetzt nicht jeden behandelt. Und das hat sich so in meinem Berufsleben immer mehr entwickelt, dass man eine sogenannte aktive Überwachungsstrategie machen kann. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, so vor 20 Jahren, so eine Überwachungsstrategie war was für ganz Mutige, weil sie hatten nicht die diagnostischen Fähigkeiten, die wir heute haben, sowas sicher zu diagnostizieren, und sie sind häufig überrascht worden. Sie hatten vielleicht einen Niedrigrisikotumor formal nachgewiesen, aber wir waren vielleicht zu schlecht in der Diagnostik, hatten eine zu schlechte Histologie, hatten zu schlechte Bildgebung. Heute sind wir da besser. Und es gibt eine Gruppe, das sind diese Gleason 6 Prostatakarzinom, also 3+3 ISOP 1, die so gerade in der Grenze zur Gutartigkeit vorkommen. Und da ist mittlerweile der berühmte internationale Standard und die Leitlinienempfehlung, dass wir die alle aktiv überwachen sollen. Mhm. Und da kommen so Strukturen halt zum Tragen, wie wir die heute haben. Tumorboard zum Beispiel. Also wir haben hier bei uns in Siegen, ich habe ja damit angefangen, Prostatakrebszentrum. Wir haben vor einigen Jahren haben wir nochmal einen Zertifikatswechsel gemacht und sind jetzt bei der Deutschen Krebsgesellschaft. Aber im Grunde sind die Spielregeln immer die gleichen. Also wir haben die Spielregeln so, dass wir 100 von 100 Patienten besprechen müssen. Das heißt, wir können für keinen Gefälligkeitsgutachten machen oder sagen, wir hätten aber jetzt vielleicht lieber mit dem dieses oder jenes gemacht. Sondern jeder Patient muss in dieser Tumorkonferenz, wenn er neu diagnostiziert ist, in der großen Gruppe besprochen werden. Und wenn jetzt einer da einen Gleason 6 Tumor hat, so einen gutartigen, dann muss die Empfehlung sein, der bekommt eine aktive Überwachung. Der wird nicht bestrahlt, der wird nicht operiert. Wenn der Patient hinterher sagt im weiteren Verlauf, ich komme damit psychisch nicht zurecht Oder er sagt, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Ich möchte bestrahlt werden oder ich möchte eine Operation haben, weil ich es nervlich nicht aushalte. Dann kann man darüber reden. Dann sollte man den Patienten dafür unterschreiben lassen, dass man gesagt hat, ich habe dir die Überwachung empfohlen. Und dann kann man den natürlich operieren oder bestrahlen. Aber im Grunde, Sie verstehen, was ich damit sagen will, man muss es hart machen, dass die Leute sich zunächst erstmal überwachen lassen in diesem Stadium.
Wann ist denn die OP die beste Wahl, wo Sie sagen, so, das ist jetzt?
Also, es ist, die Operation ist eigentlich unstrittig immer besser, also von den Daten her, für jüngere Männer. Mhm. Ja, unter 65 gibt es relativ viele Daten, die einfach sagen, die Operation ist die bessere Lösung. Es gibt verschiedene Erklärungen dafür. Ein wesentlicher Punkt ist, sie haben eine zweite komplett heilende Therapielinie in der Hinterhand. Mhm. Also wenn Sie jetzt einen 65-Jährigen operieren und der kriegt nach 8 Jahren oder irgendwie nochmal irgendwas mit diesem Prostatakrebs, kann man sagen, okay, wir gucken mal, wie es aussieht und wenn der lokal irgendwas hat, kann man den nochmal bestrahlen. Das heißt, wir können ein zweites Konzept aus dem Hut zaubern und können eine zweite heilende Therapie auspacken. Vice versa ist es ein bisschen schwieriger. Also wenn wir jetzt zunächst bestrahlt haben und wir stellen dann im weiteren Verlauf fest, dass es nicht so gut funktioniert hat, dass der Tumor wiedergekommen ist, können wir den auch operieren. Aber der Kollateralschaden ist dann größer. Das heißt also so Dinge wie Kontinenz, Blasenkapazität, Potenz, das ist in diesem umgedrehten Ansatz natürlich wesentlich günstiger. Und man zweite Gruppe, die man eigentlich unstrittig operieren müssen, ist Männer, die bedingt durch die Prostatavergrößerung Probleme beim Wasserlassen haben oder auch beim Wasserhalten haben, die kann man nicht bestrahlen. Die werden unglücklich. Das heißt, die muss man operieren. Und ansonsten muss man halt einfach sagen, bei den meisten Erkrankungen sind die gleich effektiv, Bestrahlung und Operation. Man muss im Einzelfall immer abwägen, was will der Patient. Die Strahltherapeuten haben sich an der Stelle extrem gut weiterentwickelt, eben auch wie die Operateure mit der Robotik, so haben die Strahlentherapeuten sich mit ihren Maschinen extrem gut weiterentwickelt und das ist jetzt keine Medizin mehr wie vor 20 Jahren, sondern die Ergebnisse sind in beiden Behandlungssträngen sehr, sehr gut.
Präziser wahrscheinlich,
ja.
Ne?
Ja.
Gibt es denn Unterschiede in den Nebenwirkungen im Vergleich zu OP bei der Bestrahlung jetzt?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist so, wenn Sie jetzt so zwei Patienten begleiten würden über 4 Jahre, die am Anfang gewürfelt hätten, Operation oder Bestrahlung, muss man die verschiedenen Punkte sich angucken. Also wenn wir jetzt mal allein den Punkt Potenz nehmen, Sexualfunktion, da ist es so, die treffen sich nach 3 Monaten nach der Operation wieder. Und dann sagt er, der Bestrahlte ist bei mir, funktioniert noch alles. Also ich kann weiterhin Geschlechtsverkehr gut ausführen. Der Operierte sagt ganz ehrlich, im Moment habe ich andere Probleme. Ich muss erstmal wieder gucken, dass es mit Wasserhalten auch so alles funktioniert. Und Sexualfunktion spielt da meist noch nicht so eine Rolle. Treffen die sich nach 4 Jahren, haben die sich angeglichen. Weil durch diese Bestrahlung entsteht ein Schaden. Die Nerven gehen kaputt. Und nach der Operation können die Nerven sich erholen. Das heißt, sie sind nach 4 Jahren in der Regel auf Augenhöhe. Und wie gesagt, der Strahlenschaden, den darf man nicht vergessen, weil der wirkt danach und macht langfristig eine Impotenz, während sich die Nerven natürlich erholen können von so einer Operation. Bei der Kontinenz ist es so, es sind so verschiedene Kontinenzformen, die wir da unterscheiden müssen. In der Regel muss man sagen, nach einer Operation sind wir heute so, dass im weit über 95% nach einem Jahr die Leute auch wieder kontinent sind, dass sie das Wasser halten können. Wir Männer sind ja meist nicht so geduldig und wir wollen im Grunde alles sofort. Und deswegen ist es am Anfang, braucht man ein bisschen, bis man vielleicht diese Kontinenzfunktion wieder hat. Aber auch das ist besser geworden, weil der Katheter nicht mehr so lange drin ist. Also Belastungsinkontinenz ist eher ein Thema bei der Operation. Heißt, beim schweren Lastenheben, beim Husten, beim Fahrradfahren, den Urin verlieren. Verliert sich meist nach einem Jahr. Bei der Bestrahlung tritt die eigentlich nicht auf. Bei der Bestrahlung kann aber ein Harndrang auftreten. Das heißt, dass man nicht schnell genug auf Toilette kommt, dass man quasi so eine Dranginkontinenz bekommt, die auch genauso quälend sein kann. Ja, also das muss man so ein bisschen mit dem Patienten besprechen, wo er sich eher sieht. Kontinenzpotenz, das sind so die wesentlichen Dinge.
Auch die Ängste dann,
die ja, ja, genau, Männer, die da sind, die Operationsrate oder die Komplikationsrate bei den Operationen ist Gott sei Dank sehr, sehr gering. Also das, was wir vielleicht so vor 30 Jahren noch gesehen haben, so mit Lungenembolien und so Dinge, die auftreten können, sind heute Gott sei Dank sehr, 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 sehr selten. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, sowas in den letzten Jahren noch mal gesehen zu haben. Das liegt daran, weil nach der Robotik, die quasi am nächsten Tag schon wieder in der Normalität sind. Die rennen rum, die bewegen sich, die machen alles. Katheter kommt vielleicht an dem Tag schon raus. Das heißt, sie sind ganz, ganz schnell wieder im normalen Leben und dadurch liegen die jetzt nicht 21 Tage auf dem Rücken mit dem Katheter. Ne? Und geht einfach wesentlich besser.
Sie hatten das Prostatazentrum erwähnt. Vielleicht sagen Sie dazu noch was. Da arbeiten ja verschiedene Fachrichtungen auch, glaube ich, zusammen. Ja. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen.
Ja, also wir sind bei der Deutschen Krebsgesellschaft angedockt. Und das ist, muss man sich schon immer strecken, um da die Kriterien zu erfüllen. Das heißt, wir haben jedes Jahr da auch eine entsprechende Auditierung, wo geguckt wird, bewegen wir uns da noch im Korridor, haben wir irgendwo Dinge. Wie sieht's mit Operateuren aus? Sind die alle geschult? Können die alle operieren? Haben die ihre Fälle gemacht und so weiter und so fort? Also die Messlatte ist ja schon sehr, sehr hoch, um da überhaupt mitspielen zu können. Auf der anderen Seite ist es so, diese Tumorkonferenz, über die wir gesprochen haben, die ist natürlich ein Segen, weil sie haben, also wir machen das montags abends, wenn die anderen schon irgendwo vielleicht Sport machen und so. Wir quälen uns dann meist so gegen zwischen 18 und 19 Uhr dann nochmal mit jeder Woche 30 Patienten dadurch, wo wir das seit 15 Jahren in so einer Videokonferenz schon machen. Und da haben wir aber alle mit an Bord. Das heißt, wir haben unsere Referenzpathologie in Bochum-Bergmannsheil mit dabei. Da sitzt die Frau Professor Tannapfel, die hat uns gestern Abend auch zum Beispiel überhaupt kein Geschenk in der Konferenz. Das sind sehr gute, konstruktive Diskussionen, die man hat. Dann sind zum Beispiel die Strahlentherapeuten mit dabei, die Nuklearmediziner mit dabei, die Urologen sind mit dabei, die niedergelassenen Urologen, der Radiologe, der die Bilder gemacht hat, ist mit dabei, der Hämato-Onkologe ist mit dabei, Professor Naumann zum Beispiel oder Herr Glump bei uns jetzt hier aus dem Haus, wo man sagen kann, der Patient hat vielleicht noch irgendeine andere Erkrankung, wie priorisieren wir an der Stelle, wie schätzt ihr das ein? Und das ist natürlich unfassbar genial, dass man einfach, ich sag mal, das ist Times Square wie New York, wir haben da auf einem ganz kleinen Raum die komplette Kompetenz und wir können sehr, sehr schnell Entscheidungen treffen, wo der Patient von profitiert. Das heißt, wenn wir zum Beispiel eine Probenentnahme gemacht haben und ich habe Fusionsbiopsien gemacht montags, dann hat der niedergelassene Urologe 8 Tage später das Protokoll von der Tumorkonferenz auf dem Schreibtisch und kann mit dem Patienten besprechen, was in der großen Gruppe beschlossen wurde. Ne? Und hat im Idealfall vielleicht noch eine tolle Bildgebung, die dann quasi über diesen Weg des Tumorboards entstanden ist. Also wie zum Beispiel PSMA-PET-Untersuchung, teure Untersuchung, die man sonst vielleicht gar nicht bekommen würde, ohne Tumorboardsbeschluss. Also das hat ganz, ganz viele Vorteile. Und man muss sagen, und da glaube ich, können wir auch alle ein bisschen stolz hier auf uns sein. Häufig ist ja so, der Prophet gilt nichts im eigenen Land. Aber wenn man mal guckt, wie viel Zentren es im deutschsprachigen Raum gibt, die Deutsche Krebsgesellschaft zertifiziert ja auch in der Schweiz, Österreich und in Deutschland. Und man würde das für eine Kurve sehen und wir gucken mal, wie viele Primärfälle haben solche Zentren. Und dann ganz rechts in der Kurve gibt es so ein paar, da geht's auf einmal hoch. Und da sind wir mit dabei. Das heißt, wir sind jetzt nicht ganz vorne, wir sind aber nicht ganz weit weg. Wenn man über 300 Primärfälle hat, ist man nicht ganz so schlecht. Das heißt, also, wir sind sehr, sehr weit vorne, generell auch im Vergleich mit anderen Zentren. Und ich glaube, auf Ihre Frage abschließend, dadurch hat man natürlich eine Kompetenz. Wir sind im ständigen Wettbewerb, auch Diskussionen mit den Kollegen, weil jeder ist auf dem Kongress, jeder hat irgendwas Neues, jeder will seine eigene Daten da an der Stelle vielleicht auch durchbringen. Und das ist manchmal noch ein bisschen anders als in der Politik, weil sie brauchen eine gute Diskussionskultur, weil sie sagen müssen, wir tauschen Argumente aus und wir lernen da unheimlich viel. Und der Patient ist der Profiteur.
Herr Dr. Weib, wir sind fast am Ende.
Schade.
Ich hab noch 5 Mythen. Ja. Es ist ja so herrlich, wenn man so Medizinmythen hat. Und über die Prostata gibt es natürlich auch Mythen. Ich nenne Ihnen die 5 Mythen mal und Sie nehmen ganz kurz dazu Stellung.
Ja.
Meine Prostata ist klein, ich bin da safe, denn nur eine vergrößerte Prostata macht Probleme.
Falsch. Ja klar, es gibt ja halt auch kleine Prostatadrüsen, wo Prostatakrebs sein kann. Es gibt übrigens auch kleine Drüsen, die auch beim Wasserlassen mal Ärger machen können.
Okay.
Ja, kann man so nicht sagen.
Zweiter Mythos, Radfahren ist schlecht für die Prostata.
Radfahren ist ein Segen für jeden, der Radfahren. Also ist total gut für Männer. Die untere Etage wird besser durchblutet, ist gut für die Potenz. Männer, fahrt Fahrrad wie der Teufel, nur vor der PSA-Wertbestimmung mal vielleicht 5 Tage Pause machen. Okay.
Mythos Nummer 3. Nur ältere Männer trifft eine Prostatavergrößerung.
Jein. Wenn Sie eine Kurve zeichnen würden, würden Sie feststellen, je älter ein Mann wird, umso größer wird die Prostata. Aber auch da gibt's unterschiedliche Verläufe. Im Siegerland gibt's ja den Begriff der Knollis. Das sind meist so diese dicken Kartoffeln. Und es gibt natürlich Männer, die haben mit 30, 40 schon Riesendrüsen. Das ist genetisch bedingt. Es gibt aber auch die normale Entwicklung, wo die Prostata immer größer wird. Und jeder Mann bekommt's. Auch ihr Gegenüber.
Okay. Mythos Nummer 4, das brauchen wir eigentlich gar nicht, das haben Sie schon was zu gesagt. Eine Prostata-Untersuchung ist schmerzhaft.
Nein, also wie gesagt, die Früherkennung als solche ist Arm ausstrecken, Blut abnehmen lassen. Auch eine Tastuntersuchung oder eine Ultraschalluntersuchung, wenn wir die dann brauchen, natürlich müssen wir manchmal gucken. Ist doch klar. Ist ja nicht weg. Das macht man ja nicht, weil man den Spaß dran hat. Aber es ist jetzt nicht so, dass das die Leute umbringt. Es ist für einen Mann eine unangenehme Situation, weil Männer natürlich auch erst im Alter von 45 dahingehen. Wenn die wie Frauen schon mit 14 oder mit 15 beim Gynäkologen mal waren und die wissen, der kommt da mit irgendwelchen Instrumenten und guckt, dann wären die vielleicht auch ganz anders sozialisiert und fänden das persönlich gar nicht so schlimm. Hm. Wie wenn da kommt ein ausgewachsenes Exemplar und soll sich auf einmal die Prostata untersuchen. Das ist für den, ja, die
Aber
Hölle.
Aber schmerzhaft
Nein,
ist es nicht.
Ja, überhaupt nicht.
Mythos Nummer 5, häufiger Sex schützt vor Krebs.
Keine Ahnung. kenne ich keine Evidenz. Ich muss mal in dem Buch Prostatalk nachgucken. Ich glaube, da habe ich mal so ein Kapitel geschrieben, habe ich aber ehrlich gesagt nicht mehr drin. Müsste ich in meinem eigenen Buch nachgucken.
Man kann es auch lesen, man kann es auch kaufen.
Weiß ich aber wirklich im Moment nicht mehr. Ich würde jetzt mal sagen, also es gibt keine richtige Evidenz. Ich glaube, da hat mal so ein Engländer eine Studie gemacht. Ich habe es aber jetzt gerade nicht
präsent. Aber einen 100%igen Schutz gibt es wahrscheinlich nicht. Nein, das wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein.
Es gibt eine britische Studie. In Brite mit einem griechischen Namen. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wie der heißt. Ganz witzig. Ja.
Okay. Vielleicht in einer nächsten Folge mal.
Genau.
Ich versuche noch mal ein bisschen zusammenzufassen, was wir besprochen haben. Wir haben also gehört, dass Früherkennung bei Prostatakrebs sehr wichtig ist, weil sie die Behandlungsmöglichkeiten erhöht. Es muss aber nicht immer direkt gehandelt werden. Der PSA-Wert kann dabei ein erster Hinweis sein, muss aber immer im Zusammenhang bewertet werden. Eine moderne Bildgebung mittels MRT kann sehr sinnvoll sein, gerade wenn der PSA-Wert erhöht ist. Die Entscheidung zur Therapie ist aber immer individuell zu treffen und muss dann auch zum Beispiel in so einem Tumorboard wird das besprochen und die Entscheidung letztlich liegt beim Patienten. Das könnte man so zusammenfassen, ne?
Unbedingt.
Ja, Herr Dr. Weil, vielen Dank für das informative Gespräch. Wenn Sie jetzt noch mehr erfahren möchten zum Thema oder Fragen haben, dann kommen Sie doch zum nächsten Prostata-Symposium am 18. April. Oder wenn Sie die Folge später hören, können Sie auch auf unserer Homepage vorbeikommen und finden da viele wichtige Informationen zum Thema. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.
Sie hörten Dispod, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.